Willkommen bei Brandaus. Seid dabei und erlebt die Welt der Feuerwehr hautnah.
Geschätzte Brandaus-Podcast-Familie, nachdem der Bau des Semmering-Basistunnels schön langsam in die Zielgerade einbiegt, will sich die heutige Sendung mit einem ganz speziellen Sicherheitsthema beschäftigen, das vor allem für alle Fahrgäste, die dann mit dem Zug durch die längste Bahnröhre Österreichs fahren werden, von größter Bedeutung sein wird, nämlich die Sicherheit. Was passiert, wenn in dem 27,3 Kilometer langen Tunnel beispielsweise ein Brand ausbricht? Jetzt werden viele sagen, naja, darum wird sich die Feuerwehr kümmern. Ja, das stimmt, wenn auch nur teilweise, weil auch die Feuerwehr dafür Unterstützung braucht, vor allem technische. Und über eine dieser beeindruckenden Unterstützungsmaßnahmen möchte ich heute reden, nämlich über die sogenannten Rettungszüge der Bundesbahn. Und zwar mit jenem Mann, der künftig auch für Großeinsätze im Semmering-Basistunnel verantwortlich sein wird. Herzlich willkommen, Bezirksfeuerwehrkommandant, Landesfeuerwehrrat Josef Huber.
Herzlich willkommen auch, grüß Gott.
Josef, bevor wir in das Thema eintauchen, möchte ich kurz vielleicht einige kleine technische Details zum Semmering-Basistunnel erläutern. Wie schon gesagt, der zweiröhrige Tunnel wird exakt 27,3 Kilometer lang sein und besteht aus zwei einzelnen Röhren mit einem Durchmesser von 10 Metern. Der tiefste Punkt liegt etwa 250 Meter unter der Erdoberfläche. Der Tunnel verbindet später dann einmal Glocknitz in Niederösterreich mit Mützzuschlag in der Steiermark und durchquert einen der bedeutendsten Gebirgszüge Österreichs, nämlich den Semmering. Josef, jetzt zu dir. Was waren eigentlich deine ersten Gedanken, als du vor etwa 15 Jahren gehört hast, jetzt wird es tatsächlich ernst mit diesem gigantischen Tunnelprojekt? Ich gehe davon aus, dass du dir damals schon einige Gedanken gemacht hast, ob vor allem Brandeinsätze für freiwillige Feuerwehren in einer Tiefe, wie wir gehört haben, bis zu 250 Metern überhaupt zumutbar und machbar sind. Weil denk dabei nicht nur an die technischen, sondern vor allem an die psychischen Herausforderungen. Wie hast du das damals gesehen und hat sich seitdem irgendetwas geändert an deiner Meinung?
Ja, begonnen hat das Ganze mal 2008 mit der UVP-Prüfung, wo uns aber das grobe Konzept für diesen Semmering-Basistunnel erklärt und gezeigt wurde. Wie dann die Baustelle begonnen hat, nach circa 10 Jahren, also haben wir dann begonnen, das Eingemachte dort zu besprechen und haben natürlich schon vorher zwischen 2008 und bis 2015 über den Tellerrand von Österreich hinausgeschaut, haben Kontakt aufgenommen mit dem Tunnelausbildungszentrum, was weltweit bekannt ist, mit der IFA, und haben uns dort unsere Informationen mal eingeholt. Von dort haben wir natürlich sehr viel an Taktik einmal mitbekommen, also theoretisch auf der einen Seite, natürlich durch verschiedenen Mailsverkehrs auf der anderen Seite, aber natürlich auch haben wir gewusst, es kommt im Bereich der Baustelle sehr viel auf uns zu. Also im Bereich des Baustellenbetriebes, was gefährlich ist wie die Betriebsphase, wird es eine Herausforderung sein, weil sehr viele Zwischenangriffe bei diesem Tunnel durchgeführt wurden. Wir haben zum Beispiel auf Niederösterreich-Seite hier in Göstritz einen Zwischenangriff, wo die Feuerwehren einen Kilometer horizontal in den Berg hinein in einen Verbindungsstollen sind und dann 250 Meter hinunterfahren, wo dann hier die Tunnelröhren aufgefahren werden in Richtung Steiermark und Richtung Niederösterreich. Also das ist schon eine Herausforderung gewesen. Wie können wir das überhaupt mit Ausrüstungsgegenständen bewältigen? Welche gibt es? Hat begonnen dann mit Langzeitpressluftatmen, weil die IFA gesagt hat, verwendet nur Langzeitpressluftatmen und nicht unbedingt die Sauerstoff-Kreislauf-Geräte.
Die normalen Atemschutzgeräte, die man halt so kennt.
Ja, was man so kennt und alles, also vor allem mit den 300 Bar Twinbugs und alles, also die Taktik auf das auszurichten. Und dann hat sich eines gezeigt, dass wir hier ein riesengroßes Problem haben im Bereich der Baustelle, aufgrund der verschiedenen Vortriebe, dass die Eindringtriebe zur Ortsbrust eigentlich hier mit diesen Geräten nicht zu bewerkstelligen ist. Weder mit den Sauerstoff-Kreislauf-Geräten noch mit den Langzeitpressluftatmern. Da haben wir dann spezielle Fahrzeuge konstruiert, sogenannte Luftversorgungsfahrzeuge, wo zwei beschafft wurden und da können 4 Personen aufsitzen mit einer eigenen Luftversorgung und haben wir diese Eindringtiefe dann hier eigentlich machen können.
Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf die eigentliche Frage, weil mir geht es um die Stimmung von damals. Wie war das eigentlich? Wie war die Stimmung unter den Anrainerfeuerwehren, die ja davon ausgehen mussten, später mal in die Brandbekämpfung im Basistunnel eingebunden zu werden? Waren die alle gleich einmal dafür und haben gesagt, das machen wir, oder war da schon Überzeugungsarbeit notwendig?
Da war eine große Überzeugungsarbeit notwendig, natürlich auf der einen Seite, weil er dort, also der Naturschutz sehr stark hineingegriffen hat und so schon sehr viele Prüfungen erwarten und alles und auch dort durch Bürgerinitiativen natürlich das ganze Thema derartig sensibel war. mussten wir schon bei den Feuerwehren große Überzeugungsarbeit leisten, also vor allem im Bereich des Baustellenbetriebes auch und dann in weiterer Folge, wann der Betrieb jetzt dann weitergeht und alles, dass man die Leute hier wirklich erklären konnte, was für Gefahren kommen auf ihnen zu und beziehungsweise auch, was passiert, wenn wirklich ein Ereignis da drinnen ist.
Ich kann mir nämlich schon vorstellen, wenn man das überhaupt nicht gewohnt ist, unter Tage zu arbeiten, wer ist das? Das sind Bergleute, dass es da schon Skepsis ein wenig gegeben hat und vermutlich auch Ablehnung. Aber das ist mittlerweile beiseite. Wir wissen ja, gibt ja Berichterstattung, ihr übt ja schon fleißig seit vielen Jahren auf der Baustelle auch. Für viele freiwillige Feuerwehrleute sind ja Einsätze unter Tage, wie besprochen, völliges Neuland. Bergleute sind es natürlich gemäß gewohnt, in derartigen Tiefen zu arbeiten. Die werden vorbereitet auf Gefahren und Risiken. Ist man jetzt auf all diese Herausforderungen bei den Feuerwehren vorbereitet? Hat man alles, was man braucht?
Man ist vorbereitet für die Baustellenphase, was ja noch immer läuft, die Baustellenphase. Also hier gibt es ein sehr gutes Übereinkommen mit der ÖBB, also und auch mit der zuständigen Baufirma. Es ist aufgeteilt, das Sicherheitskonzept hat auf das sogenannte innere Rettungsteam. Das innere Rettungsteam besteht aus Bergleuten, welche auch ein Fahrzeug haben und rasch einfahren können. Das ist ähnlich wie eine Betriebsfeuerwehr, was vor Ort ist bei jedem Tunnelportal.
Gibt es da Fahrbeine neben den Gleisanlagen
oder fahren Sie auf Gleisen? Es sind noch keine Gleisanlagen drinnen. Also es funktioniert derzeit, man kann radgebunden einfahren. Also es gibt keine Gleisen, es gibt keine Grubenbahn, was das Material ausbringt, sondern es wird alles entweder per Förderband ausgebracht beziehungsweise mit LKW ausgebracht. Dadurch war auch die Herausforderung mit diesen Luftversorgungsfahrzeugen. Und die zweite Welle sind dann die freiwilligen Feuerwehren. Also es sind dort 10 Feuerwehren, welche dann das sogenannte äußere Rettungsteam stellen und das innere Rettungsteam unterstützen. Die Prämisse ist dort, dass wir innerhalb von 24 Stunden im Baustellenbereich die Leute aus den Rettungscontainern, welche an der Ortsbrust ziemlich nah aufgestellt sind, herausbringen.
Was heißt Ortsbrust?
Der Ortsbrust ist das dort, wo gebohrt wird, wo die Tunnel weitergegraben wird. Also das ist die Ortsbrust, also das Ende des derzeitigen Tunnels. Also und wo der Sprengvortrieb weitergeht oder die Tunnelbohrmaschine weiterarbeitet, dort ist das ist sogar an die Ortsbrust.
Meines Wissens noch, du hast das ja kurz jetzt schon angesprochen, hat es ja schon während der Bauphase einige Unfälle unter der Erde gegeben. Wie waren da die ersten Erfahrungen? Wie hat die Kommunikation funktioniert? Wie funktioniert die überhaupt, wenn ich es sarkastisch formulieren darf, zwischen Himmel und Hölle? 250 Meter Tiefe, wie funktioniert das?
Funktioniert eigentlich sehr gut. Es gibt eine Tunnelwarte, das ist eine Sicherheitszentrale, eine Tunnelwarte, welche die Alarme auslöst. Wir wissen dort auf dem Meter genau, wo die Personen umgehen, weil jede Person einen Tag drauf hat. Also das ist ein Erkennungsgerät, also wo wir wissen, so ein Ortungsgerät, wo alle Feuerwehrleute beziehungsweise auch die Bergleute umgehen und alles. Also und da wissen wir genau, in was für einem Bereich, wie viele Leute das dort sind und alles. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben mittlerweile einige Einsätze gehabt, vor allem die Kalteinsätze sind eigentlich problemlos abzuwickeln gewesen. Wir haben einmal gehabt einen größeren Brand drinnen, also wo eine Maschine begonnen hat zu brennen, aber das konnte aufgrund der Selbstlöschanlage und aufgrund des raschen Eingreifens der Bergleute dort abgelöscht werden. Also, aber es hat eigentlich sehr gut funktioniert dann in diesem Bereich.
Sag Josef, ist eigentlich jeder Feuerwehrmann für Tunneleinsätze in diesem Ausmaß geeignet? Kann das jeder machen? Wie läuft da das Ausleseverfahren? Geht da jeder rein oder nur der das vorher mal geübt hat? Wie funktioniert das?
Wir haben das bei uns ja so geregelt, dass wir ein Ausleseverfahren gemacht haben, welche dann das sind 18 Leute, welche auf der IFA ausgebildet wurden, also in der Schweiz. Und hier dann haben wir schon geschaut, dass diese alle eine Führungsausbildung haben. Zusätzlich natürlich zur Atemschutztauglichkeit, ist selbstverständlich. Und die zweite Welle ist dann auch so, dass wir im Bezirk eigene Tunnellehrgänge für die Feuerwehrmitglieder angeboten haben, wo zusätzlich noch Feuerwehrmitglieder auch ausgebildet wurden. Und die 18 Personen, was auf der IFA in der Schweiz waren, haben das im Schneeballsystem weitergegeben an die Feuerwehren. Also das hat sich sehr gut bewährt.
Das ist ein Trainingszentrum. Vielleicht können wir nur das ganz kurz skizzieren. Was erwartet dort die Trainierenden? Was sieht man da in der Schweiz? Was wird da einem geboten als Feuerwehrmann?
Da wird eigentlich alles geboten, von Tunneleinsätze für Schienen bis hin zur Straßentunnel, also bis zu U-Bahnen, alles. Das ist ein riesengroßes Trainingszentrum in Balstal, wo wirklich die Spezialausbildung für solche Kräfte stattfinden wird und kann und alles. Und es ist ja so, dass dort diese 4 Tage sehr kräfteraubend sind. Man kann sich vorstellen, dass die pro Tag mindestens 3 Langzeitpressluftatmer ausatmen werden. Und natürlich wird auch dort die Taktik gelehrt, die Taktik, der Angriff über die Querschläge, wenn einröhrig ist, beziehungsweise wenn der Tunnel zweiröhrig ist, über die Querschläge, die Angriffe, dann welche Gerätschaften das geeignet sind. Also das beginnt bei Schleifkorb tragen mit Rädern drauf, Suchstöcke für Personensuche, dann Signalleuchten für die Kennzeichnung der verschiedensten Gefahren, was drinnen sind.
Das heißt, wird auch heiß geübt?
Freilich, da wird heiß geübt. Also dieses Ausbildungszentrum, das ist alles gasbefeuert und wird heiß beübt und tolles. Und das ist für die Feuerwehrleute dort mehr wie anstrengend. Die waren froh, wenn der Tag ist, immer vorbei ist.
Also eine Herausforderung.
Eine große Herausforderung.
Und man muss wieder dazu sagen, alles freiwillige Feuerwehrmitglieder.
So ist es, alles freiwillige Feuerwehrmitglieder.
Jetzt möchte ich gern zum eigentlichen Thema kommen, aber ich glaube, es war wichtig, einmal kurz zu definieren, was erwartet im Semmering-Basistunnel eigentlich die Feuerwehr. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, den Rettungszügen. Josef, vielleicht kannst du unserem Hörerpublikum mal kurz einleitend erklären, was kann man sich unter einem Rettungszug vorstellen? Transportiert er jetzt Feuerwehrautos zum Brandherd oder nur die Einsatzkräfte? Oder fährt er dann in der rauchfreien Röhre vor, ist quasi ein Fluchtfahrzeug für jene, die hinaus müssen? Was ist das, ein Rettungszug?
Ja, der Rettungszug, also was hier eigentlich per Bescheid vorgeschrieben ist für diese Südachse, also Südachse sprechen wir von Semmering-Basistunnel und auch vom Korm-Tunnel, sind Tunnel der Kategorie 4 und 5, also das ist eine internationale Bezeichnung, über 20 und über 25 Kilometer, wo zwingend vorgeschrieben ist, also eine Nothaltestelle in der Mitte für einen sicheren Bereich zu schaffen auf der einen Seite. Und natürlich auch, wir haben der Semmering-Basistunnel und der Korm-Tunnel sind zwei Röhren eingleisig mit Querschlägen verbunden und das ist eigentlich der höchste Sicherheitsstandard, was es derzeit beim Bau gibt.
Querschläge heißt was? Was kann man sich da jetzt
vorstellen? Das sind die Verbindungsstollen zwischen die zwei Tunnelröhren, also sind die Querschläge, die sind alle 500 Meter.
Und über die kann man de facto flüchten?
Über die kann man de facto flüchten und in der gesunden Röhre werden dann die Personen aufgenommen und werden heraustransportiert. Wenn er gerade nicht im Rettungseinsatz ist, wird er als Service-Jet verwendet für Wartungsarbeiten in den Tunnelröhren auch.
Wie viel davon gibt's? Wo stehen die? Wie schauen die aus?
Also wie ich schon gesagt habe, bescheidmäßig sind sie vorgesehen auf jedem Tunnelportal mit einer Betriebsfeuerwehr, der ÖBB. Also am Semmering-Tunnel zwei Stück, also auf jedem Portal jeweils ein Stück, also und am Korm-Tunnel ebenfalls einer in der Steiermark und einer in Kärnten. Ne? Und ein Reservezug, das war die erste Tranche und die zweite Tranche, was bereits jetzt in Auslieferung beginnt, auch in den nächsten Jahren. Insgesamt kommen für österreichweit 18 solche Rettungszüge.
Zwei davon stehen am Semmering-Tunnel, kann man so sagen, am Eingang und am Ausgang?
Einmal am Ausgang, einmal wenn wir Richtung Süden fahren, einmal im Glocknitz, einmal im Mützzuschlag.
Und man kann sich vorstellen, die sind dort stationiert wie eine Betriebsfeuerwehr. Da ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche ist da wer darauf, also ÖBB-Bedienstete. Und wenn ein Notfall gemeldet wird, fahren die quasi wie eine Feuerwehr, fahren die aus.
Ja, es ist ja so, dass es da eine ganz klare Regelung gibt. Auch es ist ja so, dass die 24/7 die ÖBB hier eine Betriebsfeuerwehr vorhält mit Bediensteten. Also mit mindestens zwei Bediensteten, 24/7, 4 Personen in einer verpflichtenden Rufbereitschaft und 14 Feuerwehrleute kommen dann dazu, 14 Feuerwehrmitglieder kommen dann noch dazu. Also der Rettungszug wird mit 20 Personen besetzt.
Das heißt, die Feuerwehr fährt dann zu dem Rettungszug zu, dann steigen 14 Feuerwehrleute steigen auf. Ist der geschlossen? Sitzen die draußen? Wie kann man sich das vorstellen?
Den Rettungszug oder den Service-Jet können wir sich so vorstellen, das schaut aus, er ist gelb, also nicht rot, sondern er ist gelb, weil er Service-Jet auch ist. Okay. Und man kann sich das vorstellen in einer Länge circa von einem sogenannten City-Jet. Also das sind diese Eisenbahnzüge, welche im Nahverkehr der ÖBB
sind. Franz-Josefs-Bahn vielleicht.
Ja, so im Nahverkehr fahren und alles. Also die sogenannten, und das ist das Grundkonzept. Und darauf aufgebaut wurde dieser Rettungszug, welcher mit 20 Personen besetzt wird. Also jeweils hinten und vorne einen Triebwagenführer, dann 20 Personen zur Bedienung, also insgesamt, was dann die Einsätze drinnen durchführen, hat 40 Kubikmeter Wasser mit, hat die Ausrüstung mit für den Tunneleinsatz, also die Personen sind alle mit Langzeitpressluftatmen ausgerüstet, es kommen dann noch dazu hydraulische Rettungsgeräte, Beleuchtungsgeräte, also Spezialgeräte, was für einen Tunneleinsätze gebraucht werden, um bei Waggon arbeiten zu können.
Wie schnell sind die einsatzbereit oder wie schnell müssen die einsatzbereit sein und wer alarmiert die? Wie funktioniert das in der Praxis?
In der Praxis wird das also so funktionieren, wir sind jetzt genau in der Finalisierung der ganzen Alarmpläne für die Betriebsphase und es ist ja so, dass die Betriebsfeuerwehr, so wie jede Feuerwehr eigentlich alarmiert wird, parallel automatisch natürlich auch die freiwillige Feuerwehr, die über die Bereichsalarmzentralen und die ÖBB-Bediensteten haben dann die Aufgabe, diesen Rettungszug also innerhalb von 20 bis 25 Minuten abfahrtbereit zu machen. also dass er betriebsbereit ist. Also der steht immer ziemlich betriebsbereit auf einem eigenen Bahngleis, in einem sogenannten Anlagen- und Servicecenter in Glocknitz. Und die Feuerwehrleute kommen dann mit einem Versorgungsfahrzeug hin und bringen die restlichen Gerätschaften dazu, weil die Langzeitpressluftatmer bei den Feuerwehren draußen sind, damit sie ja ständig gewartet und in betriebsbereiten Zustand sind.
Und was ist jetzt der erste Auftrag? Es wird ein Brand gemeldet, man weiß ja nicht, was da drin passiert, oder ist das videoüberwacht? Ist die Röhre innen videoüberwacht? Gibt es da irgendwo Bilder dann in einer Tunnelwarte, wo man schon einsehen kann, um welches Geschehen es sich handelt, so wie auf der Autobahn? Oder muss man mit allem rechnen, wenn man da hineinfährt?
Wenn man da hineinfährt, muss man eigentlich mit allem rechnen. Also es gibt die Strömungsanzeigen und es ist ja so, wenn man weiß, dass dieses Gleis ist beschädigt, dass man mal mit Sicherheit eine sogenannte Erkundungsfahrt macht in der gesunden Röhre. Es wird prinzipiell von beiden Seiten angefahren.
Gesunde Röhre, ist das Synonym
wo nichts verraucht ist und alles. Und man schaut dann bis zu diesem Querschlag hin, wo man weiß, in diesem Block drinnen steht dieser Zug und dann werden wir über den Querschlag einmal eine Erkundung durchführen.
Okay, aber man muss auf den Worst Case vorbereitet sein. Die Feuerwehrleute, legen die draußen dann schon ihre Atemschutzmasken an? Gibt es da schon eine Taktik oder fahren die hinein und erst dann, wenn sie mit dem ersten Rauch konfrontiert werden?
Das ist ja so eigentlich, das ist nichts anderes auf diesem Zug wie die Atemschutzsitzplätze, was man in einem Feuerwehrauto hat. Also der setzt sich dort hinein, hat hinter Langzeitpressluft dort drinnen und geht dann von dort weg, weil die Züge sind auch überdruckbelüftet. Also es kommen hier keine Rauchgase rein.
Also da gibt's auch schon eine eigene Sicherheitsmaßnahme.
Ja, für die.
Das ist eigentlich so, wie die Atemschutzmaske im Überdruckbereich funktioniert, dass nichts einströmen kann. Macht das auch der Zug?
Macht auch der Zug auch, ja. Und der Zug hat auch ganz was Besonderes. Also der Zug kann fahren mit der Fahrleitung, mit Strom, kann dieselbetrieben fahren und kann elektrisch fahren, sprich mit Akku betrieben. Also ist dreifache Redundanz.
Also Ausfallsicherung hoch 3.
Hoch 3, also deine Reisegeschwindigkeit von rund 160 km/h, der Zug.
Habt ihr damit schon geübt? Aber ich glaube, sie sind ja noch gar nicht ausgeliefert. Wer baut die? Das wäre jetzt auch spannend. Wer baut
Züge solche Spezialfahrzeuge? Die Züge sind im Bau, also es war also eine sehr komplexe Ausschreibung, wo die Feuerwehren sehr gut auch mit eingebunden waren und alles. Und die Zuschlag hat dann bekommen eine Schweizer Herstellerfirma, also die Firma Stadler, welche auch renommierte normale Züge macht und alles, und die haben den Zuschlag erhalten für diesen Zug. Und die ersten Züge sind im Fertigwerden, also sie sind jetzt gerade, ein Zug ist jetzt bereits in der Testkammer, also in der Klimakammer in Wien, fährt bereits auf den ÖBB-Streckennetz Testfahrten.
Für Fahrgäste jetzt interessant, ich bin jetzt in dem Akutbereich, es ist etwas passiert, welche Primäraufgaben hat der jetzt zu erfüllen? Kann der auch jetzt noch Fahrgäste aufladen in den Zug? Wie viele Personen können da aus der Röhre hinausgebracht werden auf diesem Rettungszug?
Wir können im besten Fall, also wenn man alles hineinschlicht und Stehplätze alles nimmt und alles rund, um die knappe 300 Personen heraustransportieren.
In dem Zug?
In dem Zug, 280 bis 300 Personen.
Gibt es da eine vorgeschriebene Zeit, in welcher der Tunnel quasi wieder frei sein muss oder in welcher Zeit evakuiert sein muss? Gibt es da Vorgaben? Steht man da unter Druck? Ich meine, man steht immer bei einem Einsatz, wo evakuiert und gerettet werden muss, unter Druck. Aber gibt es da Zeiten, die der Gesetzgeber vorschreibt?
Gibt es eigentlich keine Zeiten. Es kommt natürlich auf Schadensereignis drauf an. Also ein Rettungskonzept in einem Tunnel ist immer aufgebaut auf die sogenannte Selbstrettung. Also, dass die Personen in einen sicheren Bereich sich selbst hineinbewegen. Das ist dort jetzt dann zum Beispiel die Nothaltestelle, also die Triebwagenführer, also die Lokführer sind angewiesen, in den sicheren Bereich, soweit es geht, den Zug zu fahren. Also sprich in die Nothaltestelle, wo ein großes Schleusensystem ist, wo man einen Railjet komplett evakuieren könnte. Also der doppelte Railjet hat knappe 800 Personen in der Vollbesetzung.
Das heißt, der fährt in diese Nothaltestelle, macht die Türen auf?
Und da sind Schleusen dort und das ist man im sicheren Bereich.
Gibt es eigentlich eine Fußfluchtmöglichkeit von da unten, quasi jetzt laienhaft gefragt, gibt es Stiegenhäuser, über die man ins Freie könnte? Oder ist man immer angewiesen als Passagier auf den Rettungszug?
Man ist dort angewiesen auf die sogenannte Rettungszug einmal, also auf welche in der gesunden Röhre einfährt oder in der Nothaltestelle, gibt es einen so ähnlich wie eine ganz einfache Wartehalle, wo die Leute in einem sicheren Bereich sind. Und dann stehen auch nochmals Löschwasser zur Verfügung. Wir haben dort nochmals 108 Kubikmeter Wasser in der Mitte des Berges.
Ich wollte nämlich gerade fragen, wo kommt das Löschwasser her? Wie ist das gebunkert? Habt ihr da eine Kaverne oder wo ein Container? Wo ist das Löschwasser?
Das ist in einer Zisterne gelagert, in der Mitte bei der Nothaltestelle, 108 Kubikmeter. Und die Rettungszüge haben jeweils 40 Kubikmeter Wasser vorrätig.
Das sind die Löschwasservorräte, die man in der Akutphase zur Verfügung hat. Ja. Kann man dann noch Wasser zuführen? Ich frage es jetzt wieder salopp, eine Steigleitung, so wie in einem Krankenhaus, kann man noch Wasser zuführen von oben, von der Erdoberfläche, oder sind das quasi die einzigen Wasserentnahmestellen?
Das sind die einzigen Wasserentnahmestellen. Wenn man das hochrechnet, haben wir da über 90 Minuten Löschwasser zur Verfügung.
Also das ist ausreichend.
Auf das durchgerechnet,
da,
ja.
Da haben sich die Gelehrten Gedanken gemacht.
Das ist eigentlich noch der Norm, die 108 Kubikmeter passen eigentlich.
Wie viele Feuerwehren sind da eigentlich in den Alarmplan involviert, wenn in dem Bereich in den fast 28 Kilometer etwas passiert?
Wir haben hier 10 Feuerwehren, also vor zwei Unterabschnitten, welche direkt vor dem Portal sind.
Und ihr habt ja auch schon geübt und seid ja in ständigem Austausch mit den ÖBB.
So ist es. Es gibt regelmäßige Übungen. Also wir machen einmal im Jahr gibt es eine sogenannte Großübung, also mit der Baustelle. Und sonst gibt es alle Vierteljahre eine Begehung auf der Baustelle.
Wenn diese Kräfte nicht reichen sollten, ist es wie im Normalfall, dass weitere Kräfte zu alarmiert werden. Sind die dann auch vorbereitet? Geht man dann noch in die Peripherie zu den Feuerwehren, um dieses Projekt näher zu bringen, um die Feuerwehrleute da auch vorzubereiten, die jetzt nicht, wie Glocknitz zum Beispiel, und ähnliche, die nicht ständig damit vertraut sind mit dem Projekt?
Wir haben hochgerechnet, dass der Rettungszug mit einer 5-fach Redundanz von den Feuerwehrleuten besetzt werden soll. Also wir müssen ja dann ablösen auch und alles. Also dass man im schlechtesten Fall oder im besten Fall brauchen wir 75 Feuerwehrmitglieder, was in die Tunnelanlagen sich auskennen.
Du hast das jetzt angesprochen, es wird ein eigenes Ausbildungsmodul geben. Was lernt man da? Was sind da die Schwerpunkte bei diesem Modul?
Ja, die Schwerpunkte sind einmal hier die sogenannte Erkunden, Suchen, Retten. Also Erkunden ist einmal, dass man rasch erkundet, was drinnen los ist. Parallel dazu wird man gleich suchen, also suchen und dann natürlich retten und dann löschen. Das ist die erste Taktik, was dort gelehrt wird. Also das sind die Basics. Ein Tunnellehrgang beginnt dann, also das ist nicht so wie in einem freien Gelände, wenn ein Gebäude brennt, sondern es ist aber hier wirklich auch die Löschtechnik und das Schlauchmanagement entsprechend anders zur Hand zu haben. Also
im Vorgespräch hast du mir da eine kurze Episode jetzt nicht aus einem Bahntunnel erzählt. Vielleicht kannst du dir unseren Hörerinnen und Hörern auch kurz mitteilen, welche Probleme es da gibt, was man nicht tun soll. Wenn es in einem Tunnel brennt, muss man ja eine eigene Löschtechnik anwenden. Wo hat man dann den Fokus? Was ist da gefährlich? Worauf muss man da aufpassen?
Das Wichtigste ist, die Rauchgase sofort abzukühlen. Und das funktioniert am besten also mit einer sogenannten Strukturkühlung. Man muss sich vorstellen, wenn ein Fahrzeug oder ein Zug drinnen brennt und da ist also die Gase, die Flammen steigen alle auf und der schwächste Punkt bei so einem Tunnelbauwerk ist natürlich die Tunneldecke. Und da ist es natürlich wichtig auch hier und da ist auch die größte Hitze oben, also da spricht man gleich auch bei Versuchen über 1000 Grad und alles und das ist ganz wichtig, also und da hat man auch den schnellsten Erfolg, sofort die Tunneldecke in einer Strukturkühlung zu geben, da gibt es eine mit Schwenkbereichen und alles und gar nicht die Brandbekämpfung, das Objekt, das brennt, aber am Anfang gar nicht zu löschen, sondern von oben beginnend mit einer sogenannten Strukturkühlung und alles, dann kühlt sich das automatisch ab, die Wassertropfen fallen teilweise runter und hat man da den Maximum an Erfolg eigentlich.
Ich frage jetzt laienhaft, warum ist das wichtig, dass man das so macht?
Naja, dass einmal die Tunneldecke uns nicht abplatzt, beziehungsweise am Tunnelbauwerk nicht nur größerer Schaden entsteht und natürlich auch die Rauchgase mit über 1000 Grad sind natürlich sehr gefährlich für die Einsatzkräfte mit der Selbstentzündung.
Habt ihr zusätzlich zu der Schutzausrüstung, die wir ja kennen und haben bei den Freiwilligen Feuerwehren, noch zusätzliche Ausrüstung? Du hast die Hitze angesprochen. Oder fährt man mit der Ausrüstung, die man am Fahrzeug bei seiner Feuerwehr hat, auch in diesen Tunneleinsatz?
Wir fahren ja normal ein mit der normalen Atemschutzausrüstung mit 40 kW. Wir Standard ist bei jedem Zimmerbrand und alles mit Wärmebildkameras. Zusätzlich haben die natürlich noch mit dann die sogenannten Powerflares, das sind diese Magierleuchten. Der Trupp, was zum Suchen beginnt und alles, der hat sogenannte Blindenstöcke, wo man rasch auch unter den Waggon hineinschauen kann und alles, ob dort noch Personen liegen oder vermisste Personen sind, das ist das Schnellste und das Effiziente. Wenn ein Eisenbahnwaggon drinnen steht, gehen zwei Leute links und rechts vom Zug und zwei Leute durch den Zug und erkunden den Zug, wo noch Personen drinnen sind.
Interessant. Das sind einfache Stöcke.
So wie ein richtiger Blindenstock.
Und vorne mit einer Kugel drauf, also das ist das Schnellste.
Um den Widerstand zu ertasten.
Zu ertasten,
ob es irgendwann Widerstand gibt.
Ja.
Funktioniert am besten und am schnellsten.
Ich bin immer wieder fasziniert, was die Freiwilligen Feuerwehren alles leisten müssen. Das hören wir auch aus den Hörerreaktionen. Es ist eigentlich unglaublich, dass das Freiwillige Feuerwehren machen. Aber sie können es. Du zeigst es ja immer wieder, auch bei diversen Waldgroßbränden, was da alles zu leisten imstande ist. Und du sagst, auch das werden wir auf die Reihe bekommen. Auch diesen größten Bahntunnel werden wir sicher bespielen können als Feuerwehr.
Denke ich schon. Also die Leute werden jetzt immer vertraut. Es war natürlich schon, wie ich schon eingangs gesagt habe, zu Beginn, wie das Tunnelbauwerk begonnen hat, die Baustelle, waren sie schon sehr, sehr kritisch, also hinterfragt und alles. Ja, das ist ein Bergwerk, ist ein Bergbau, weil man kann sich vorstellen, wenn von 14 Vortrieben aufgefahren werden, also mit verschiedensten Techniken und alles, mit der Tunnelsprengtechnik auf der einen Seite, dann mit Tunnelbohrmaschinen. Also es ist ein bergmännisches Arbeiten und alles. Und wir haben auch da kurz immer wieder am Anfang auch Kontakt gehabt mit den sogenannten Bergwerken, mit den Grubenwehren und alles. Also es sind ja da drinnen dann andere Arbeits- und Umgebungstemperaturen auch. Da gibt es genaue Festlegungen und alles vom Arbeitnehmerschutz her und alles. Das haben wir alles in unsere Ausbildungen hier mit einfließen lassen.
Die Freiwilligen Feuerwehren sind wie immer bestens vorbereitet. Vielleicht noch eine Frage zu den Kosten. Zum einen, du wirst sicher wissen, was so ein Rettungszug kostet und ob den Feuerwehren all dieses Equipment, das sie auch noch brauchen, dieses Sonderequipment, ob ihnen das auch bezahlt wird. Geht davon aus?
Es ist bereits alles bestellt und auch, wenn es bestellt ist, wird es auch bezahlt. Also da gibt es ganz klare Vereinbarungen österreichweit. Also für die sogenannte Südachse. Die Südachse ist von Wien beginnend bis Klagenfurt hinunter. Und für das restliche Österreich wurden ebenfalls Verträge aufgesetzt, also wo das Muster war. Die Südachse, also Semmeringtunnel, Kormtunnel und alles. Also, und das ist alles genau geregelt. Da ist die Ausbildung geregelt, die Kostentragung, die Gerätschaften, die Fahrzeuge und natürlich auch die Nachbeschaffung von dem Ganzen. Und die Kosten für so einen Rettungszug bewegen sich in einem zweistelligen Millionenbereich.
Zahlt sich aus, muss aber so sein, weil es ja der absoluten Sicherheit der Bahnfahrer dient. Josef, hochinteressante Informationen. Die 30 Minuten sind um. Wir könnten über dieses Projekt wahrscheinlich noch eine Ewigkeit plaudern. Ich danke dir und vor allem jenen Feuerwehrleuten schon im Voraus, die dann dort in den Einsatz gehen oder schon im Einsatz waren, für eure immerwährende Einsatzbereitschaft. Ein ganz toller Feuerwehrbezirk. Wir hoffen, dass nichts passiert. Wenn etwas passiert, bleibt alle unbeschadet. Danke fürs Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.